Ja, was für eine Geschichte. Wir kommen da nachher noch drauf zu sprechen. Ja, wir machen weiter mit unserer Reihe über Gebet. Und häufig fragt derjenige, der hier vorne steht, wie seid ihr hier heute hingekommen? Und ich meine jetzt nicht, ob mit Bus oder Bahn oder krank oder gesund, ja, vielleicht doch, sondern mit welchen Lasten, die ihr auf euren Schultern tragt oder in der Seele tragt oder im Herzen. Ist es so, dass vor euch ein Berg steht, den es schwer zu überwinden scheint? Dann gibt es heute ein Wort, das müsste euch aus den Galoschen hauen. Es gibt ein Wort, das ist großartig, das ist fantastisch. Das ist eigentlich kaum zu glauben. Und das sehen wir jetzt gleich. Da kommt es. Wir lesen das mal schön langsam mit, denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, andere Übersetzung empfangen habt, so wird es euch zuteil werden. Das ist der Predigttext. Naja, da mögen wir fragen, was hat denn Jesus gemeint mit dem Berg, der sich da ins Meer wirft? Das ist doch sicher im übertragenen Sinne gemeint. Und wenn man dann mal die ganz evangelikalen Kommentare wälzt, dann steht da überall, das ist im übertragenen Sinne gemeint. Nun, das ist verständlich, denn wir haben ja auch in unserem Alltagssprachgebrauch so Dinge wie, ach, das ist jetzt für mich ein Hindernis, das unüberwindbar ist, oder was weiß ich, da ist ein Berg, den ich kaum bezwingen kann. Das meinen wir dann manchmal auch, die Last, die auf unseren Schultern lastet. Auch in der Bibel gibt es so bildliche Beschreibungen, zum Beispiel im Jesaja 40, jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden und was hügelig ist, zur Ebene. Oder im Psalm 97, die Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn. Alles so schön bildliche Sprache. Und dann kommt es doch, dass Jesus über das Wasser geht. Und er einfach der Schwerkraft nicht gehorcht. Und dann passiert das, was wir eben in der Lesung gehört haben, dass Josua betete, der Mond und die Sonne sollen stille stehen. Ein Eingriff in die kosmische Ordnung. Sonne und Mond sollen stille stehen, damit er genügend Zeit hat, den Amoriter nachzujagen oder die Amoriter zu besiegen. Und tatsächlich, die Sonne blieb fast einen ganzen Tag oben am Himmel und ging nicht weiter. Wie groß ist Gott? Welche Gebete kann Gott erhören? Liebe Gemeinde, alle. Gott kann alle Gebete erhören. Gott ist allmächtig. Ihm ist nichts zu groß. Es gibt nichts, was er nicht kann. Wenn ihr kleine Kinder seht oder habt, gehabt habt, vielleicht, wenn die eine Bitte an Mutter und Vater haben, dann gehen die wahrscheinlich hin und sagen, also Mutti und Vati, ich wünsche mir dieses und jenes, aber nur, wenn es deinen erzieherischen Maßnahmen entspricht. Oder wenn es euch gerade passt oder wenn ihr genug Geld habt. Klar, so kommt ein Kind nicht. Das kommt zu den Eltern, es vertraut den Eltern, es weiß oder es glaubt zu wissen, die können alles. Die können alles. Die können mir alles gewähren. Ein kindliches, naives Vertrauen. Das brauchen wir hier. Gott kann alles. Natürlich werden die Eltern nicht alle Wünsche erfüllen. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Aber das ist der erste Punkt. Gott ist so groß. Wie siehst du das angesichts seiner Lasten, die du im Moment auf den Schultern trägst oder in der Seele trägst oder im Herzen hast? Wie siehst du das angesichts der Berge, die sich vor dir auftürmen? Komm doch einfach zu ihm. Er kann alles. Nun, liebe Gemeinde, warum habe ich das untrügerische Gefühl, gehen eine Folie weiter, bitte. Ja, und noch eine. Dankeschön. Warum habe ich das untrügerische Gefühl, trotz allem, was ich gerade gesagt habe und was gilt, hundertprozentig, dass wenn ich jetzt zu diesem Klavier spreche, im Glauben, es möge davonschweben und sich draußen hin platzieren. Und das Siebengebirge, das möge ab morgen bitte in der Eifel zu finden sein. Warum habe ich das untrügerische Gefühl, dass das nicht passiert? Und dass das wahrscheinlich auch nie passieren wird, egal wie groß mein Glaube ist. Ich nenne euch mal drei Gründe. Mögliche, theoretische. Erstens, unser Glaube ist zu klein. Ja, das gibt es. Und das gab es auch. Wie oft hat Jesus seinen Jüngern gesagt, wo ist euer Glaube, ihr Kleingläubigen? Ich glaube, viele erinnern sich hier, wie Jesus mit den Jüngern im Boot war, auf dem See Genezareth, und dann kam ein Sturm auf und die Wellen schwappten ins Boot und die Jünger hatten eine Heidenangst. Und sie weckten Jesus, der schlief, und Jesus bedrohte Sturm und Wellen und es wurde still. Und nachher sagte Jesus zu seinen Jüngern, was seid ihr so kleingläubig? Andere Übersetzungen schreiben sogar, habt ihr keinen Glauben? Wisst ihr, was hier ermutigend ist für uns? Normalos. Es ist ermutigend, dass Jesus den Sturm gestillt hat, obwohl die Jünger einen kleinen Glauben hatten. Ihr Lieben, auch wenn ihr meint, mein Glaube ist so klein, ich bin doch so schwach in meinem Glauben, das mag sein, du darfst trotzdem zu Gott kommen. Die Erhörung deiner Gebete ist nicht notwendigerweise abhängig von der Größe deines Glaubens, sondern von der Größe Gottes, und die ist unbegrenzt. Gott kann auch deine Gebete erhören, wenn du mit einem kleinen Glauben kommst. Zweitens, Zweitens, und das hängt mit dem ersten zusammen, wir haben zu wenig Vollmacht. Wir haben zu wenig Vollmacht. Ja, Jesus, ihr erinnert euch, hat seinen Jüngern Vollmacht gegeben, auf Schlangen zu treten, Kranke zu heilen, Besessene gesund zu machen, Tote aufzuerwecken. Alles passiert. Sie haben Vollmacht erhalten. Ein Beispiel dieser Vollmacht sehen wir an Apostelgeschichte 3. Da ist ein Gelähmter, ein Schwerbehinderter. Petrus trifft ihn und sagt zu ihm, ich zitiere Apostelgeschichte 3, 6, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh umher. Und der Gelähmte wurde geheilt. Petrus sagt eine ganz wichtige Sache. Was ich habe, das gebe ich dir. Und was hat er und woher hat er das? Er hat Vollmacht von Gott bekommen, von Gott erhalten. Er hatte keine Vollmacht als der Petrus. Gott schenkt ihm die Vollmacht, das zu tun. Liebe Freunde, das möchte ich nochmal in Klammern sagen. Vollmacht ist nicht ein Besitz, über den wir verfügen. Vollmacht ist nicht ein Besitz, über den wir verfügen. Vollmacht ist geschenkt. Nun, nicht alle haben die gleiche Vollmacht. Genauso wenig wie nicht alle die gleichen Gaben haben. Doch, ihr Lieben, eine Vollmacht haben alle, die Jesus von Herzen folgen. Durch den Glauben. Eine Vollmacht haben alle, und die ist noch viel, viel größer als das, was wir hier eben gehört haben. Viel größer. Johannes 1,12. Allen aber, die ihn, Jesus, aufnahmen, gab er Vollmacht. In anderen Übersetzungen steht das Anrecht oder das Recht, aber das braucht man auch dazu. Denen gab er Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, und ich ergänze, Kinder Gottes zu bleiben und Kinder Gottes zu sein. Denen, die an seinen Namen glauben. Wie viel Kraft ist notwendig, Frage an die Physiker, wie viel Kraft ist notwendig, damit ein Güterzug mit 30, 35, 40 Waggons von einer Lokomotive gezogen wird? Wie viel Kraft ist nötig? Ich kann das jetzt nicht beziffern. Die Kraft, die nötig ist, damit du aus der Finsternis ins Licht kommst, die ist um das Vielfache größer. Die geistliche Macht, die geistliche Kraft, die erforderlich ist, damit ein Mensch, der Gott nicht kennt, damit ein Mensch, der ganz fremd ist von Gott oder dem Gott ganz fremd ist, der, wie die Bibel das sagt, in der Finsternis ist, damit er ins Licht gezogen wird, damit er den, ich sage das jetzt mal so, den Krallen des Teufels entrissen wird. Wie viel Vollmacht ist notwendig? Eine Riesenmacht. Eine Riesenmacht. Allen, die ihn aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Wir haben Vollmacht, ihr Lieben, im Glauben. Glaube ist das Werkzeug. Ja? Glaube ist das Werkzeug. Vertrauen in Gott, Vertrauen in Jesus, das ist das Werkzeug. Drittens, ja, warum erhört Gott Gebete nicht? Ganz einfach, weil er es nicht will. Ja, es gibt Gebete, die will er nicht erhören. So ist das. Ja? Weil sie nicht seinem Willen entsprechen. Liebe Gemeinde, wenn ich hier sage, Klavier, heb dich hoch und verfrachte dich an den Eingang. Warum wird das zu 99,999% nicht erhört? Weil Gott die Naturgesetze geschaffen hat. Er hat die Schwerkraft geschaffen. Die Naturgesetze sind Gottes Wille. Die Naturgesetze repräsentieren Gottes vollkommenen Willen. Deshalb passiert es auch nicht, wenn ich jetzt mich in den Garten stelle und einen Stein in die Luft werfe und bete, der möge nicht herunterkommen. Er wird herunterkommen. Jesus, Gott, hat die Schwerkraft so eingerichtet, dass das passiert. Das ist Gottes Wille. Er ist nämlich ein Gott der Ordnung. Ja, das ist ganz wichtig. Er ist ein Gott der Ordnung. Und Ordnung bedeutet auch Frieden. Denn wo Ordnung ist, erst da kann Friede sein. Und wo Unordnung ist, da ist auch Unfriede. Gott ist ein Gott der Ordnung. Natürlich ist er auch der Herr über die Naturgesetze, die er geschaffen hat. Ganz klar. Er hat sie in Kraft gesetzt. Dann kann er, wenn er will, sie auch außer Kraft setzen. Wir haben dafür Beispiele gehört. Jesus geht auf dem Wasser. Mond und Sonne werden angehalten. Das Meer teilt sich. Und die Israeliten gehen durch, als sie verfolgt werden von den Ägyptern. Und vieles mehr. Er kann. Warum macht er das nicht immer? Mir ist aufgefallen, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, dass wenn Gott besondere Wunder tut, dann hat das immer etwas zu tun mit seinem übergeordneten großen Heils- und Erlösungsplan. Das war so bei Josua. Als er bat, Sonne und Mond mögen stehen bleiben. Es war so. Gott wollte den Israeliten Kanaan geben und ihnen den Sieg über die Feinde geben. Da waren manchmal Wunder erforderlich. Nicht nur manchmal, sehr häufig. In der Apostelgeschichte heißt es hier und da, und Gott bestätigte sein, jetzt mal mit eigenen Worten, und Gott bestätigte sein Evangelium durch die mitfolgenden Zeichen und Wunder. Wenn Gott irgendwo auf dieser Erde sein Evangelium in Bewegung bringen will, sein Evangelium in Gang bringen will, dann gibt er denen, die sein Evangelium verkündigen, besondere Autorität. Er gibt seinen Stempel drauf. Dieser Stempel, dieses Siegel sagt: Der Mann, der ist von mir gesandt. Das, was er tat, das war nicht seine Idee. Er ist von mir gesandt. Er hat meine Autorität. Und das, was er getan hat, das ist nicht Menschenwerk, das ist Gottes Werk. Wunder passieren immer nur funktional, immer nur dienend, immer nur untergeordnet, niemals als Spektakel und Show. Sie haben immer eine Funktion im Heils- und Erlösungsplan unseres Herrn und in seinem Willen. Es ist gar nicht so gut, es ist super gut, dass Gott nicht alle unsere Gebete erhört. Das ist wunderbar. Ich lese euch ein Zitat von einem unbekannten Schreiber, der schreibt Folgendes dazu: Denn es gäbe kaum einen größeren Fluch, als wenn jeder unserer Wünsche in Erfüllung gehen und jedes Gebet erhört werden würde. Ich weiß nicht einmal, mit wie vielen falschen Frauen ich dann verheiratet wäre. Ich hätte den falschen Job und wäre entweder Rockstar oder Professor. Aber ganz bestimmt nicht das, was Gott gewollt hat. Wenn man mal den Frust über unerhörte Gebete beiseite schiebt, wird wohl jeder feststellen, dass es zu unserem Besten ist, dass nicht jedes Gebet erhört wird. Zitat Ende. Es ist so gut, einen Gott zu haben, der weiß, was wir brauchen. Der weiß, welche Gebete er dann erhören kann und nicht, wie Eltern. Eltern wollen doch auch, dass die Wünsche ihrer Kinder erfüllen. Sie wollen das im tiefsten Herzen. Sie möchten, dass die Kinder glücklich sind. Sie wollen, dass sie fröhlich sind. Und dann tut es ihnen oft leid, dass sie sagen müssen, nein, Kind, das geht jetzt nicht. Ich glaube, dass es bei Gott auch so ist. Drittens, beziehungsweise nächster Punkt. Ja. Wie bete ich nach Gottes Willen? Aus dem, was wir hier gesagt haben, folgen zwei Dinge. Ich fasse das nochmal zusammen, damit wir das auch zusammen bekommen. Erstens, ich darf zu Gott kommen und ihm alles sagen. Ich darf von ihm erwarten, er kann alles. Und so kindlich komme ich zu ihm und bitte ihn. Steht ja auch in der Schrift. In allen Dingen lasset eure Bitten im Gebet mit Danksagen vor Gott kund werden. In allen Dingen. Ich komme und schütte mein Herz aus, Herr. Komme wie ein Kind zu ihm, einerseits. Und andererseits möchte ich immer mehr darin wachsen, im Willen Gottes zu beten. Das zu beten, was Gott will. Also mein Gebet immer weniger von mir aus denken, immer mehr von Gott aus denken. Was will Gott denn? Was ist denn sein Anliegen? Was ist denn sein Plan? Was ist denn sein Konzept? Von ihm her immer mehr denken und so beten. Das möchte ich gerne lernen. Nun, kommen wir mal zu Elia als Beispiel. Jakobus Kapitel 5, da steht, Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen solle. Und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land. Wow. Okay, Gott hat dieses Gebet erhört, ja? Also, was bedeutet das? Dieses Gebet war im Willen Gottes. Ja? Es war im Willen Gottes. 3,5 Jahre regnet es sich, dann hat er nochmal gebetet und es regnete wieder. Wieso? Das hat eine sehr tiefe Bewandtnis. Die Israeliten waren zum Götzendienst übergegangen. Und beteten die Baale an oder den Baal. Und wisst ihr, was hier so ironisch ist an der ganzen Geschichte? Der Baal ist ein Fruchtbarkeits- und Regengott. Und Gott dachte, ich vermenschliche das jetzt mal so ein bisschen, und Gott dachte, ach, das passt mir ja gerade gut, dass Elia hier gebetet hat, lass es nicht regnen. Denn dann sehen die Israeliten mal, dieser Baal, dieser Regengott, der kann nichts. Der ist nichtig. Das mussten sie lernen. Ja. Aber auch Elia erfuhr, dass nicht alle seine Gebete erhört wurden. Das hat er auch gelernt. Ihr kennt bestimmt die berühmte Stelle Elia unter dem Ginsterstrauch. Er war auf der Flucht vor Isabel, die Prophetenjägerin, Prophetenmörderin. Sie war hinter ihm her. Und irgendwann sagte der Elia, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr, ich mag nicht mehr. Kennt ihr das? Kann nicht mehr. Ich will nicht mehr, ich mag nicht mehr. Und er setzte sich in seiner depressiven Stimmung unter den Ginsterstrauch und bat Gott, lass mich sterben. Gott dachte gar nicht daran, dieses Gebet zu erhören. Im Gegenteil, schickt ihm einen Engel oder er gab ihm zu essen und zu trinken und stärkte ihn. Und außerdem ist Elia nie gestorben. Er ist einer von zwei Menschen, die nicht den Tod gesehen haben, sondern entrückt wurden. Also Gott hat hier genau das Gegenteil dessen getan, was Elia gebetet hatte. Erstens hat er den Elia gestärkt und zweitens musste er überhaupt gar nicht sterben. Gott brauchte Elia noch. Vielleicht wollte Gott uns auch schon durch eine Vorschattung zeigen, dass er Macht hat über den Tod. Was auch immer. Aber auch Elia erfuhr, nicht alle Gebete werden erhört. Immer mehr in der Realität Gottes beten, das ist ein Wachstumsprozess, lebenslang. Es ist kein linearer Prozess. Ne? Es geht nicht immer bergauf mit unserem Christenleben. Es hält auch mal Stille. Da ist auch mal Stagnation, da ist auch mal Rückschritt. Aber Gott möchte, dass wir immer mehr in seinem Willen wachsen. Wie kann das geschehen, dass unser Gebet immer mehr ein Gebet nach dem Willen Gottes wird? Wie kann mein Gebet immer mehr ein Gebet nach Gottes Willen werden? Das ist logisch. Jetzt kommt eine logische Kette. Ja? Das ist logisch. Wenn ich ihn besser kennenlerne. Manchmal lebt man mit Menschen zusammen und stellt fest, ich kenne ihn gar nicht. Es ist gut, einen Menschen kennenzulernen. Wenn man einen Menschen kennenlernt, da lernt man auch kennen, was er will. Was sein Herzschlag ist. Was ihm im Kopf rumgeht. Was ihn bewegt. Lernen, was Gottes Herzschlag ist, sagte Volker Hecker letztes Mal. Nicht ich mein mir meins. Oder wie heißt es? Ich meins, meiner mir oder was auch immer. Jesus segne diese vier. Nein, nach dem Herzschlag Gottes beten. Wenn ich Gott besser kennenlerne, dann lerne ich auch seinen Willen besser kennen. Und wie, jetzt kommt das nächste, wie kann ich Gott besser kennenlernen? Indem ich seine Nähe suche. Wie kann ich einen Menschen kennen, dessen Nähe ich nicht suche? Wie kann ich wissen, was er will, was ihm am Herzen liegt, wo sein Herzschlag ist, wenn ich seine Nähe nicht suche? Ich muss seine Nähe suchen. Und jetzt kommt die logische dritte Frage. Christoph, da kannst du auf die nächste gehen. Jetzt kommt die logische dritte Frage. Wie kann ich seine Nähe suchen? Und da seht ihr einige Möglichkeiten. Ich finde seinen Willen im Wort. Ich finde ihn im Wort. Ich finde ihn auch, wenn ich mit ihm rede. Ich finde ihn hoffentlich heute hier im Gottesdienst, denn wo zwei oder drei oder mehr in eurem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ich finde ihn hier. Ich finde ihn überall da, wo Christen in Eintracht beisammen sind. Da finde ich ihn. Finde ihn auch, wenn ich Gutes tue, denn das will er. Es sind alles Dinge, die man tun kann, um ihn besser kennenzulernen, um ihm nahe zu sein. Und ich glaube, das muss auch im Gebet umkämpft werden. Und ich denke, wenn das geschieht, dann werden wir auch immer mehr, dann wird unser Gebet auch immer mehr aus der Perspektive Gottes gesprochen von uns. Das bedeutet nicht, dass wir nicht unsere Anliegen, die wir haben, so banal und klein oder groß sie auch sein mögen, vor ihn bringen können. Das habe ich ja eben betont. Das sind diese zwei Seiten. Gut. Jetzt gibt es Leute, die fragen, warum soll ich denn überhaupt noch beten, wenn Gott ja sowieso nur das tut, was er will? Ja, ich meine, das ist ein sehr unreifes Gebet, aber man denkt so Dinge, oder? Warum soll ich denn überhaupt nur beten? Der macht ja doch, was er will. Liebe Freunde, die Antwort ist einfach. Weil er will, dass wir ihn bitten. Er will das. Weil er will, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Dass wir uns an ihn wenden, dass wir uns ihm zuwenden. Das möchte er. Und er hat in seinem himmlischen Geschenk Lager. So vieles, was er uns geben möchte, so vieles, was er über uns ausschütten möchte, wenn wir nur bitten würden in seinem Namen, nach seinem Willen. Er hat so vieles für uns. Er gibt gern. Er ist ein Geber. Er ist wie Eltern, die ihren Kindern gute Gaben geben. Er freut sich, wenn er geben kann. Er ist großzügig. Er schüttet aus. Das will er tun. Und wir lesen in Jakobus in einem anderen Zusammenhang, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. In seinem Namen möchte Gott, dass uns Gutes tun. Ein Nachwort zur Predigt. Ich sehe auf die Uhr, also 5 Minuten. Gebe ich mir noch, wenn ihr einverstanden seid. Ja, das können wir auch gleich auf der Folie sehen. Wie kann ich wissen, dass ich nach Gottes Willen gebetet habe oder bete? Erstmal, eigentlich muss ich das gar nicht wissen. Ne? Ich vertraue Gott. Ich habe zu ihm gebetet und er wird das Richtige daraus machen. Aber trotzdem, kann ich das irgendwo wissen? Dass Gott mein Gebet erhört hat? Gibt es diesen Vers, alles um was ihr, ich glaube, ich habe den noch auf der Folie, schau mal gerade. Nein, egal. Da gibt es diesen Vers, alles um was ihr euch alles, um was ihr auch betet, wir haben es ganz am Anfang gehört, und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, sagt eine Übersetzung, und es wird euch zuteil werden. Wie weiß ich, dass ich das empfangen habe, worum ich gebeten habe? Ich erzähle euch am Schluss noch eine Geschichte, und die habe ich schon einmal erzählt hier in der Gemeinde, vielleicht sogar zweimal, aber ich möchte heute einen anderen Fokus setzen. Eine Person, die mir sehr nahe stand, war Alkoholiker. Und es ging dem Ende zu, wie es schien. Delirium tremens, ich weiß nicht, die Fachleute kennen das vielleicht. Es ging dem Ende zu, ich war noch nicht lange Christ, gerade zum Glauben gekommen. Ich ging ins Krankenhaus, um diese Person zu besuchen. Und ich war damals, dachte, jo, ich kann Gott alles sagen und ich kann ihn um alles bitten. Und ich fragte diese Person, ich war mir nicht sicher, ist die Person gläubig? Ich hatte schon zu ihr gesprochen über den Glauben, aber ich wusste nicht, wo sie stand. Und da fragte ich, soll ich für dich beten? Und die Person konnte nicht mehr reden, aber nicken. Und dann sah ich, wie eine Träne so an seiner Wange runterlief. Und dann habe ich gebetet für die Person. Ich weiß nicht mehr, was ich gebetet habe. Ich habe für die Person gebetet. Und dann fuhr ich nach Hause, wohnte damals in Kessenich, mit der 62, mit der Bahn über die Kennedy-Brücke. Die Sonne ging auf. Ich sah das schöne Siebengebirge. Und plötzlich wusste ich innerlich, dieser Brief, den ich an Gott abgeschickt habe, dieser Gebetsbrief, der ist angekommen. Ich hatte den Frieden, dieser Gebetsbrief ist angekommen, Gott hat ihn geöffnet und er hat ihn gelesen und er wird sich darum kümmern. Das war eine feste Zuversicht, die plötzlich über mich kam, eine Gelassenheit. Und mehr wusste ich nicht. Eine Woche später war diese Person aus dem Krankenhaus entlassen. Wieder mehrere Wochen später ging diese Person wieder arbeiten. Und diese Person lebte danach noch 29 Jahre und hat nie wieder einen Tropfen Alkohol angerührt ohne Entziehungskur. Gott hat Frieden geschenkt, es einen besonderen Frieden. Meine, er hätte das nicht tun müssen. Hätte das Gebet auch so erhören können. Aber er hat mich vorher spüren lassen, ich kümmere mich um dein Gebet. Ich kümmere mich. Kommt zu Gott wie Kinder, weil er alles kann. Kommt zu Gott wie reife Menschen in Christus, dass ihr immer mehr in seinem Willen betet. Amen.